Herzlich willkommen. Erwachsen werden mit Epilepsie? Aber wie? Welche Themen im Rahmen des Ablöseprozesses früh angesprochen werden sollten, wie die Begleitung bei der Neuausrichtung der Jugendlichen aussehen kann und welche Einschränkungen aus medizinischer Sicht tatsächlich bestehen? Dies und noch viel mehr erfahren wir heute von meinen beiden Gästen, Herrn Dr. Thomas Bast, Chefarzt an der Epilepsieklinik für Kinder und Jugendliche am Epilepsiezentrum Cork, und Herrn Dr. Ulrich Bettendorf, niedergelassen in einer Schwerpunktpraxis für Kinderepileptologie im oberfränkischen Hirscheid bei Bamberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Herr Dr. Bast, lieber Herr Dr. Bettendorf, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über das Erwachsenwerden mit Epilepsie sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass wir eingeladen sind zu dieser tollen Veranstaltung. Ich bin sehr gespannt.
Vielen Dank, so geht's mir auch.
Wenn wir mal mit der vermeintlich einfachen Frage anfangen, Herr Dr. Bast, was heißt denn überhaupt Erwachsenwerden mit Epilepsie? Und weshalb ist das auch so ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was uns als Kinder- und Jugendmediziner und Medizinerinnen sehr beschäftigt. Wir haben Kinder, die an Epilepsie erkranken, die jugendlich werden, auf dem Sprung sind zum Erwachsenwerden. Und da verändern sich sehr viele Dinge. Es verändern sich Dinge biologisch, sozial, emotional, juristisch. Und diese Phase im Leben, die so zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr abläuft, ist eine Riesenherausforderung für alle Beteiligten, für die Eltern, für die Kinder, für die Betreuungspersonen und für uns Mediziner auch. Und da spielen ja in dem Erwachsenwerden mit Epilepsie zwei Dinge rein. Das ist die Epilepsie. Die kann von Kindheit bestehen, sich verändern im Jugendalter, vielleicht zur Ruhe gekommen sein, aber man ist noch behandelt. Oder sie kann beginnen im Jugendalter. Das ist eine ganz andere Art von Herausforderung, wenn man mitten in dem Freiwerden der Pubertät plötzlich erkrankt. Also die Epilepsie ist eine Dinge, über das wir sprechen können, aber auch das Erwachsenwerden selbst. Das Erwachsenwerden selbst ist ja eine Herausforderung für uns alle gewesen, die wir die Pubertät durchlaufen haben. Ich kann hier jetzt nicht erzählen, was ich alles gemacht habe als Pubertierender. Es ist einfach eine biologisch hochspannende Zeit. Und wenn man dann eine chronische Erkrankung hat, eine große Herausforderung. Und das gilt für Diabetes und Rheuma genauso. Aber bei Epilepsie ist eben die Unvorhersagbarkeit von Anfällen und die großen Auswirkungen eines Anfallsereignisses bei einem Menschen, der sich sonst aber möglicherweise ganz gesund fühlt, eben die große Besonderheit. Und die Pubertät ist damit eine spannende, aber auch risikoreiche Zeit für die Patienten.
Herr Dr. Bettendorf, da ändert sich ja auch so ein bisschen die Versorgung der Personen mit Epilepsie, des Patienten, der Patientin, vom Kinderneurologen hin zum, in Anführungsstrichen normalen Neurologen. Was ist denn genau in diesem Transferzeitraum so wichtig?
Ja, diese Phase ist ja auch durch die Rahmenbedingungen, die wir finden, schon in unserer Ausbildung, ob wir Kinderärzte werden wollen oder ob wir Erwachsenenneurologen oder Hausärzte werden wollen, immer getrennt. Und wir haben ja auch so einen Schnittpunkt dann eben mit 18 Jahren. Und wie der Dr. Bast schon gesagt hat, versuchen wir das dann vorher auch schon einzuleiten, dass nicht plötzlich der Moment kommt, jetzt muss ich woanders hin. Aber im Prinzip enden die meisten unserer Zulassungen für die Versorgung der Patienten mit Epilepsie mit dem 18. Geburtstag. Und dann ändert sich nicht nur der Epilepsieverlauf, die Behandlung bisher, sondern auch die ärztliche Betreuung ganz grundlegend, weil wir Kinderärzte ja in der Regel Kinderärzte und Kinderneurologen sind und die Patienten breiter versorgen können als dann später der Neurologe. Der Neurologe wird die hausärztlichen Dinge nicht mit den Eltern oder mit dann dem Patienten selbst besprechen. Bei uns sind die Eltern gewohnt, sie besprechen alles mit einem oder zumindest relativ vieles. Wir haben ja auch Patienten, die von weiter weg in die Schwerpunktpraxis überwiesen werden und trotzdem stellen die Fragen nach der Impfung und so weiter, die später dann vielleicht der Neurologe nicht mehr beantworten wird. Also die Behandlungsstruktur ist eine ganz andere, so dieses Dreieck, das wir haben aus Eltern, Patienten, aber eben Facharzt, der alles macht, ändert sich zu dem, dass dann der Patient alleine zu einem Spezialfacharzt gehen soll und zusätzlich noch den Hausarzt braucht. Und dafür gibt es eben in der Behandlung in der Epileptologie die sogenannten Schwerpunktpraxen, und die gibt es eben zum Glück sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Man muss eben den Facharzt für Neurologie oder Kinderneurologie führen, braucht von der Gesellschaft für Epileptologie das Zertifikat Epilepsie Plus, dass man sich auch da qualifiziert hat, und muss dann aber eben auch entsprechende räumliche und fachliche Voraussetzungen erfüllen. Man muss entsprechend viele Patienten mit Epilepsie behandeln, dass man überhaupt so eine Schwerpunktpraxis führen darf. Wenn man nur 10 Patienten im Quartal sieht, fehlt einem vielleicht dann doch auch die Erfahrung. Also da braucht es bei den Erwachsenen 100 und bei den Neuropädiatern 50 Patienten im Quartal, was wahrscheinlich jeder, der eine Schwerpunktpraxis führt, bei weitem überschreitet. Aber wir brauchen eben auch das EEG, wir brauchen die Möglichkeit zur Bildgebung, also Kooperationspartner, Psychologen und so weiter, gut erfahrenes Personal. Und das sind die Patienten dann eben gewohnt und auch die Eltern. Dann sind die Kinder eben vielleicht mit der Epilepsie, die im frühen Kindesalter begonnen hat, seit 18 Jahren beim gleichen Arzt, und jetzt sollen sie auf einmal woanders hingehen. Und der Neurologe hat sehr häufig nicht so sehr den Schwerpunkt wie wir. Die Kinderneurologie hat sicher einen ganz großen Schwerpunkt im Bereich der Epileptologie. Der Erwachsenenneurologe hat sehr viel andere Schwerpunkte, Schlaganfall, Parkinson und so weiter und eben auch Epilepsie. Also auch da verschiebt sich innerhalb der Praxis nochmal so ein bisschen der Schwerpunkt.
Mit dem Erwachsenenwerden steigt ja bei den Jugendlichen auch der Wunsch nach Selbstständigkeit. Man zieht aus, man möchte sein Leben alleine gestalten, man möchte selbstständig werden und alleine leben. Das bedeutet aber auch, dass ja so ein bisschen diese vermeintliche Kontrollinstanz der Eltern, gerade auch was die Erkrankung, die Betreuung und so weiter angeht, wegfällt. Wie sehen Sie das dann? Was passiert da mit dem Auszug aus dem Elternhaus? Vielleicht geht man dann auch in eine WG mit Freunden zusammen, führt sein eigenes Leben, ist dann aber auch selbst verantwortlich für das eigene Leben und damit auch die weitere Therapie, die weitere Medikation und so weiter und so fort.
Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Die Jugendlichen treten in der Praxis immer mit ihren Eltern zusammen auf. Die sind schon 18. Ich hatte gestern ein Mädchen, das ist 19, macht Abitur. Und eigentlich sollte die Medikation mal wieder abgesetzt werden nach vielen Jahren Anfallsfreiheit. Und da sagt einfach der Vater, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, setzen wir gar nichts ab, weil das will ich nicht mehr erleben, was ich vor 10 Jahren erlebt habe. Die Patientin möchte gerne ausziehen, die möchte auch gerne ein eigenständiges Leben führen, möchte dafür aber zum Beispiel auch schon die Medikation noch mit mir beendet haben, weil sie mich kennt. Also diese Selbstständigkeit ist für beide Parteien extrem schwierig. Die Eltern können ganz schlecht loslassen, viel schlechter als unsere Eltern, die gemein gesagt haben, jetzt wird's mal Zeit, schau mal, wie du auf eigene Füße kommst, sondern die haben häufig ganz große Ängste, dass ihr vielleicht auch mit einer relativ einfach betroffenen Epilepsie ihr Kind dann irgendwo in der Selbstständigkeit ein Problem hat. Also die Eltern haben viele Ängste, aber eben auch die Patienten selbst, die das so gewohnt sind, dass sie immer noch regelmäßig von ihren Eltern begleitet werden. Und diesen Loslassprozess und diese Überführung in die Selbstständigkeit, das halte ich für eine ganz wesentliche Aufgabe in unserer Sprechstunde und unserer Arbeit, weil das müssen wir einleiten. Bei den Eltern kommt es selten, und wenn, dann kommt es zu spät. Wir müssen es einleiten. Wir müssen in der Sprechstunde bei dem Jugendlichen schon immer den Patienten selbst ansprechen. Und wenn die Eltern was sagen wollen, dann sagt man, warten Sie gerade noch, ich frage Sie nachher schon auch noch. Wer macht die Termine aus? Die Termine machen immer die Eltern aus. Ja, der Jugendliche ist dann irgendwann erwachsen und denkt immer noch, die Mama wird schon einen Termin für mich ausmachen. Also die Ablösung, aber bei jedem Kind mit einer chronischen Erkrankung, muss man sagen, ist es auch schwierig. Diese Ablösung ist ein schwieriges Feld, und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen für uns Kinder- und Jugendepileptologen, die Eltern da gut zu begleiten.
Ich denke auch, dass das deutlich früher auch starten kann und vielleicht sollte. Also wenn ich ein Grundschulkind vor mir habe, kann ich doch mit dem Kind sprechen, kann fragen, wie ist es denn in der Schule, wie geht's dir denn, bevor ich mit den Eltern über Labor oder EEG oder Dosierung spreche, dass man ganz früh den Kindern, die dazu auch geistig in der Lage sind, wir haben natürlich auch schwerbehinderte Kinder, da sind die Betreuungsverhältnisse vielleicht auch lebenslang andere, aber dass wir das Kind, was entsprechend entwickelt ist, ganz früh einbinden und klar machen, das ist dein Leben, das gehört zu dir dazu, die Tabletten, das ist deine Erkrankung, und natürlich immer altersentsprechend. Und dann fällt es auch immer leichter, wenn man das von Anfang an versucht, sich klar zu machen, umzusetzen, fällt es auch leichter, dann, so wie Uli Bettendorf es gesagt hat, den Eltern mal auch über den Mund zu fahren, zu sagen, nein, ich habe ihren Sohn gefragt. ich frage sie gleich auch noch, aber ich möchte ja von ihm jetzt wissen, der 14 Jahre alt ist, wie das jetzt war genau mit dem Anfall. Also ich glaube, das sollte schon viel, viel früher anfangen. Und dann kommt ja die Phase der Pubertät vor dem Szenario, was du, Uli, geschildert hast, der 18-Jährige, der noch nicht selbst den Termin ausmacht, haben wir eben diese Phase, wo sich ja biologisch viel ändert. Wir wissen, dass die Pubertät ein Risikoverhalten fördert, dass dieser Freiheitswunsch und die Abgrenzung von den Elternhaus, die Abgrenzung von der Familie, die Eigenständigkeit zu entwickeln, ist ja ein ganz wichtiger Prozess. Der geht aber eben auch einher, dass diese Abgrenzung auch mit Risikoverhalten. Warum das biologisch so ist, gibt es interessante Modelle, aber das gilt für den Epilepsiekranken genauso wie für den Gesunden, dass diese Phase durchlaufen wird. Und das ist eine kritische Phase, die zum Beispiel die Treue zur Therapie, die Adhärenz, ist in keiner Lebensphase so gefährdet wie in der Pubertät und dem dann jungen Erwachsenenalter. Und das ist nicht, weil die alle nicht verstehen, dass sie krank sind, sondern es ist in uns drin, auszuprobieren, wegzulassen, zu sehen, es war ja gar nichts passiert. Ich habe meine Tabletten 10-mal nicht genommen, keinen Anfall. Aber beim 11. Mal kommt der Anfall. Und das geht bis dahin, dass zum Beispiel das Risiko zu versterben bei Epilepsie durch Status, aber vor allem durch SUDEP, also den plötzlichen Tod bei Epilepsie, in dieser Lebensphase dann klar erhöht ist. Nicht, weil die Epilepsie unbedingt in der Phase schlimmer ist, sondern weil eben sich die Krankheit zum eigenen Krankheit zu machen, die Verantwortung selbst zu übernehmen, gefährdet ist. Und das kennen wir durch Alkoholkonsum, Drogenkonsum, unerlaubtes Autofahren oder das Moped vom Nachbarjungen nehmen. Das sind alles Dinge, die vorkommen. Und bei Epilepsie kommt dann eben das Risiko der Anfälle noch dazu. Und wir merken das ja dann auch oft, wenn wir mal routinemäßig Serumspiegel kontrollieren von den Medikamenten und feststellen, der ist ja gar nicht mehr da. Das heißt, dann sitzen alle da und gucken und sagen, na nein, die Medikamente werden genommen und das stimmt einfach nicht. Ne? Es gibt gar keinen anderen Grund. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir die Jugendlichen in dieser Orientierungslosigkeit, nenne ich es mal, ja, in dieser ja auch notwendigen Orientierungslosigkeit, um sich unabhängig von den Eltern neu auszurichten, das brauchen wir alle, da gut zu begleiten und da eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu sein. Ich meine, die Adhärenzforschung sagt ganz klar, das nutzt nichts, ne? Also Verbote und Regeln und Sanktionen, das hilft alles nichts, sondern sie da zu begleiten, ihnen klar zu machen, nicht, ich sag dann, ja, das war dein Anfall, nicht meiner. Also du nimmst ja die Medikamente nicht für mich, sondern wenn du planst, jetzt den Führerschein zu machen nächstes Jahr, ist Voraussetzung, du bist anfallsfrei. Das kannst du entscheiden. Wir wissen, die Therapie funktioniert, wenn sie im Körper ist. Das ist deine Entscheidung. Nur du trägst dafür die Konsequenzen. Und sie da einfach liebevoll zu begleiten, auch zu schätzen, nicht runterzumachen, sondern eben sie auch wertzuschätzen in ihrer Situation, ihr Leben neu aufzubauen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das erleichtert dann auch den Schritt, dass sie dann mit 18 wissen, was habe ich überhaupt für eine Krankheit? Wie heißt mein Medikament? Wer richtet die Medikamente? Natürlich brauchen die Eltern in der Pubertät, die das Ganze mit begleiten. Nicht diese Wochendosetten richten und so etwas. Das schafft kaum ein 13-Jähriger. Aber eben für die Einnahme der Medikation immer mehr selbst zuständig sein, dass die Eltern sich zurückziehen. Und die Eltern müssen das genauso lernen. Und das hast du ziemlich klar gemacht, Uli. Ja, das Szenario kenne ich gut. Bei mir war es eben letzte Woche genau die Situation und nicht gestern. Das ist eben auch für die Eltern ganz, ganz schwierig loszulassen. Das ist meinen Eltern schwer gefallen und ich war gesund. Und es ist bei dieser ja unkalkulierbar plötzlich auftretenden epileptischen Anfallserkrankung, ist es noch viel schwieriger, das loslassen.
Herr Dr. Bast, wenn wir über das Erwachsenenreden sprechen, dann kommt ja irgendwann auch mal das Thema eigene Familienplanung auf, dass man selbst ein Kind bekommen möchte, dass man selbst Nachwuchs bekommen möchte. Welche Themen treiben denn Jugendliche in dem Kontext um? Also gibt es Risiken in der Schwangerschaft? Wie sieht denn überhaupt das Thema Vererbbarkeit von Epilepsie aus?
Ja, also das ist sicherlich etwas, wo wir als Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte gefragt sind. Das ist nicht etwas, was erst mit 18 das erste Mal bei der Neurologin angesprochen werden sollte. Das ist unsere Aufgabe, uns zu kümmern. Da ist ein großer Unterschied in den Geschlechtern. die Jungs interessiert das in der Regel erstmal gar nicht. Die interessiert der Mofa-Führerschein und darf ich mit 16 mal ein Bier trinken oder nicht. Das sind eher so die Themen, sage ich jetzt mal pauschal. Die machen sich nicht so viel Gedanken um Schwangerschaft, Familienplanung, weil sie auch nicht schwanger werden können. Und das ist bei den Mädchen anders. Bei den Mädchen ist dieses Mädchensein, Frausein, Sexualität ein extrem wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Und wir müssen jetzt mal zwei Dinge trennen, glaube ich. Das eine ist die Frage Verhütung, Schwangerschaft. Und das andere ist die Frage spätere Familienplanung, Risiken. Bei dem Thema Verhütung, Schwangerschaft, finde ich, kann man nicht früh genug anfangen, das zu thematisieren. Das heißt, wir fragen, ist die Periode aufgetreten, ist die Menarche eingesetzt und wenn das dann der Fall ist, dann vielleicht, dass man beim ersten Mal sagt, ja, die Periode kommt ja jetzt regelmäßig, das ist ja schön, dass der Körper für dich als Frau sich trotz Epilepsie ganz normal entwickelt, aber wir müssen eben auch darüber sprechen, dass du jetzt schwanger werden kannst und über das Thema Verhütung und dann werden erstmal die Mütter rot im Raum, wenn das Kind erst 12 Jahre alt ist, ist ja früh. Trotzdem, wir wissen aus den Statistiken über den ersten Sexualkontakt, das ist ziemlich früh. Ja, und manchmal sind religiöse Aspekte vielleicht auch wichtig zu berücksichtigen. Man kann nicht alle da überrumpeln mit den Ideen der Verhütung, aber es muss thematisiert werden. Und auch zu einem Zeitpunkt, wo die Mädchen hoffentlich sexuell noch nicht aktiv sind. Aber es ist einfach wichtig, informiert zu sein. Warum ist das wichtig? Weil eine plötzliche Schwangerschaft in dem Alter immer schwierig ist, aber erst recht schwierig ist, wenn ich zum Beispiel Medikamente einnehme. Es ist schwierig, wenn Verhütung gewünscht wird, aber wir haben nie darüber gesprochen, dass es Wechselwirkungen geben kann. Passiert immer wieder, dass Mädchen unbedarft zur Frauenärztin gehen, kriegen die Pille verschrieben und kommen plötzlich mit Anfällen wieder, weil keiner an Wechselwirkungen gedacht hat. Und das müssen wir antizipieren. Wir müssen darüber sprechen. Es gibt die Möglichkeiten zu verhüten, das und das wäre zu beachten. Und wenn da aber Unsicherheiten sind, auch anbieten, dass man Rücksprache halten kann, dass die Fachärztin hier anruft oder eben über die Eltern oder die Jugendliche selbst am besten das geklärt wird. Die Jungs sind an Verhütung mäßig interessiert, weil sie es eben nicht persönlich so betrifft. Und das andere ist aber auch schon, dass wir überlegen, die Medikation zum Beispiel, wenn eine lebenslange Epilepsie ist, in dieser Phase unter dem Aspekt Verhütung, Familienplanung auch zu überprüfen. Der Klassiker ist ja die Valproat-Medikation. Das Valproat hat das höchste bekannte teratogene Risiko bei Gabe in der Schwangerschaft. Und dass wir für uns überprüfen, ist Valproat notwendig? Ist es indiziert? Gibt es Alternativen? Und man wird manchmal damit enden zu sagen, Mensch, doch lieber jetzt mit 15 umstellen als später mit 25. Und in anderen Fällen wird man sagen, nein, es ist die beste Alternative. Aufklären über die Risiken, sagen, vielleicht, wenn ich den Kinderwunsch habe, dann möchte ich vielleicht eben das Risiko doch mal eingehen, nicht fahren zu können oder so etwas, ja, und dafür gewinne ich aber geringere Risiken in der Schwangerschaft. Man darf auch solche Dinge mal verschieben, aber es muss überlegt werden gemeinsam. Man muss überlegen, was bedeutet es als junge Frau, ein Medikament zu nehmen, wenn ich später Kinderwunsch habe. Die genetischen Risiken werden in der Regel tatsächlich erst für die Betroffenen selbst relevant, so kurz vorm Transfer. Also wir unterscheiden ja die Transition, das ist alles das, was wir jetzt besprechen, ja, und der Transfer ist der tatsächliche Wechsel zur Erwachsenenneurologie. Da kommen oft keine aktiven Fragen. Ich frage dann, ist das für dich, und das gilt jetzt auch für die Jungs, eigentlich klar, interessiert dich das, wie sind da die Risiken, wenn du selbst mal Kinder kriegst und so etwas. Und das besprechen wir dann immer, ich versuche darauf zu achten, dass wenn die gehen, dass wir darüber geredet haben, besprechen wir auch immer. Und das ist eher was die Eltern fragen. Ja, wenn meine Tochter ein Kind kriegt, wie ist das Risiko? Das fragen selten die Jugendlichen selbst, aber sie sollten informiert sein, ob es genetische Diagnostik gibt. Ja klar, gibt es bei Epilepsie erhöhte Risiken, aber die meisten Kinder werden eben doch gesund werden. Und da, das ist eher was für das späte Jugendlichenalter oder sogar tatsächlich junge Erwachsenenalter, dass das Interesse wächst.
Herr Dr. Bettendorf, jetzt haben wir gerade schon über das Thema Familienplanung gesprochen, aber was bewegt denn die Jugendlichen aus ihrer Erfahrung sonst noch auf dem Weg zum Erwachsenenwerden?
Also ich glaube, der eine Aspekt, den der Thomas Bast schon angesprochen hat mit dem Führerschein, ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Also das ist für die Jugendlichen, ich bin ja hier im ländlichen Bereich niedergelassen, so existenziell, dass die irgendwie am Straßenverkehr teilnehmen wollen. Und das ist meines Erachtens auch der Punkt, wo man sie am besten dazu bekommt, dass sie regelmäßig ihre Medikamente nehmen, weil ihnen das so wahnsinnig wichtig ist, fahren zu können. Das ist sicher im Alltag für die Patienten eine sehr große Frage. Die Frage der Berufswahl natürlich, welchen Beruf kann ich erwerben, wo gibt es vielleicht Schwierigkeiten, was geht vielleicht wegen der Epilepsie nicht. Dazu gibt es aber in der Zwischenzeit schon auch sehr gute Beratungen. Und dann ist es eben die Frage des Freizeitverhaltens. Also welchen Sport kann ich machen? Kann ich überhaupt Sport machen? Darf ich Sport machen? Wie kann ich mit anderen im sozialen Umfeld am besten kommunizieren? Und da gibt's eben halt eigentlich immer nur individuelle Empfehlungen. Man kann nicht sagen, man darf nicht klettern, wenn man eine Epilepsie hat. Ich sage immer, ihr könnt alle klettern gehen, weil wenn ich klettern gehe, hänge ich immer am Seil, dann bin ich gesichert. Das Entscheidende ist doch, dass der, der sichert, nicht einen Anfall hat, während der andere gerade am Seil hängt. Also ich glaube, man muss sich genau überlegen, was für eine Sportart möchte der Jugendliche denn gerne betreiben, was ist ihm wichtig und was für eine Form von Epilepsie hat er. Denn wenn es jetzt um einen Sport geht, der vielleicht für den Patienten gar nicht entscheidend ist, nur weil alle Fußball spielen und die Familie möchte, Mensch, der möchte auch zum Fußball, aber will ja eigentlich gar nicht. Manchmal ist es sogar eine ganz gute Ausrede zu sagen, naja, das mache ich halt jetzt nicht. Aber es gibt sehr viele Sportarten, die gehen und das größte Risiko sehen wir ja eigentlich immer beim Schwimmen und da braucht es eben auch eine sehr gute Beratung und da braucht es eben auch jemanden, der dann zur Not eingreifen kann, wenn der Patient eben nicht anfallsfrei ist. Da hatte ich in einer der ersten Epilepsie-Schulungen, die wir hier gemacht haben, eine Mutter, die gesagt hat, ja, ich bin ja dann immer dabei, wenn er schwimmt, aber das war ein Kerl mit 80 Kilo, sage ich ja, und können Sie ihn dann rausziehen? Sagt sie, nee, Rettungsschwimmer habe ich nicht. Also oft ist ja dann geistig so kurz gesprungen, dass man denkt, ja, der soll schwimmen gehen, wenn ich dabei bin. Aber der nächste Schritt zu überlegen, ja, was tue ich denn dann, wenn was passiert, der ist dann eben nicht gedacht. Und wenn die Eltern zu mir sagen, sagen Sie doch meinem Buben, er soll jetzt unbedingt einen Helm tragen beim Radfahren, sage ich, das kann ich gerne tun, weil das sage ich meinen Kindern auch immer. Also man kann nicht auch alles als epilepsiebedingte Regel ausgeben, was vielleicht eine allgemeingültige Regel ist. Aber die Beratung, welcher Sport, die ist wichtig. Und die darf auch viel Zeit in Anspruch nehmen und den richtigen Sport zu finden ist wichtig, weil das einfach für die meisten Jugendlichen doch ein wesentlicher sozialer Aspekt ist. Und ich merke auch im Alltag, dass es ein viel wesentlicherer Aspekt ist, als man oft denkt. Wir denken immer, die Jugendlichen wollen aus der Schule heim und an ihrem Handy spielen oder am Tablet. Die wollen gerne Sport machen. Und von daher ist das für mich was Wesentliches. Fahrtauglichkeit, Sport. Und dann kommt noch die Frage mit dem Alkohol, wo es eben auch nicht geht, dass die Eltern vor dem Jugendlichen sagen, sagen Sie ihm bloß, der darf überhaupt nichts trinken. Dann sage ich, das hätten Sie vielleicht der Schwester von Ihrem Jungen auch sagen wollen. Ja, aber jetzt habe ich ja jemanden, der mir bei dieser Diskussion hilft. Man muss es eben dann speziell besprechen. Ja, und ich sage immer mal, ein bisschen Alkohol ist sicher nicht das Problem. Aber es ist vielleicht für den Jugendlichen einfacher, mit seinen Kumpels unterwegs zu sein, die wissen, er hat eine Epilepsie, zu sagen, ich darf gar nichts trinken, als wenn er sagt, na, ich darf schon einen Schluck trinken, weil nach dem dritten Schluck sagt dann der Nachbar, ach komm, trink noch eins, wir stoßen nochmal an, der andere hat Geburtstag. Also die Überlegung, wie geht der Jugendliche mit der Situation am besten um, wie gut kann er das selber steuern, ist ein Aspekt. Und das andere ist das, was medizinisch wirklich verboten ist und das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Denn wir haben ja auch viele Schutzmechanismen. Also man kann auch jemanden schwimmen lassen, dann trägt er halt einen Schwimmkragen, wenn er eine aktive Epilepsie hat. Warum nicht? Ich finde übrigens, dass jeder schwimmen lernen soll. Also das ist ja, finde ich, das Allergefährlichste. Am meisten leiden wir ja in der kinderneurologischen Sprechstunde bei den schwerbehinderten Patienten unter den Ertrinkungsunfällen. Das ist ja das größte Drama, das es gibt, wenn ein Kind ins Wasser fällt, ertrinkt und vorher war nichts. Und das kann einem Kind mit Epilepsie genauso passieren. Jeder muss schwimmen lernen. Das bringe ich den Eltern ganz, ganz früh bei. Auch wenn das Kind eine Epilepsie hat, damit sowas eben nicht passieren kann. Aber dann muss man überlegen, unter welchen Bedingungen lernt das Kind schwimmen. Kann es dann vielleicht am Schulschwimmsport teilnehmen oder nicht? Gucken wir mal, ja, weil dann muss halt jemand da sein. Aber der Jugendliche muss den Schritt ja schon gemacht haben und sollte eigentlich auch schwimmen können. Ob er dann allein ins Gewässer geht, ist wieder abhängig von seiner Epilepsie. Aber ich denke, das sind die wesentlichen Dinge. Fahren, Alkohol, Sport, das ist das, was den Jugendlichen, neben der Familienplanung natürlich, aber die hat man ja schon, für den weiteren Alltag sehr beeinträchtigt.
Ich glaube, das größte Risiko ist auch pauschal Nein zu sagen. Das ist einfach am einfachsten, ist auch für uns Ärztinnen und Ärzte am einfachsten. Nicht, ich sage dann den Eltern, ich verbiete ihnen jetzt das Atmen, sie könnten ja einen blöden Staub einatmen, ist auch gefährlich, oder sie sind hierher gefahren mit dem Auto, wie verrückt, wären sie doch zu Hause geblieben. Ja? Also alles verbieten ist am einfachsten, aber das ist natürlich brutal, weil wir wollen ja nicht, dass unsere Patienten anfallsfrei sind. Wir wollen, dass unsere Patienten anfallsfrei sind und sich so gut es ihren Möglichkeiten entspricht entwickeln. Und das geht nicht, indem ich alles verbiete. Und ich möchte zum Beispiel zum Thema Schwimmen oder Sport. Es gibt das hervorragende Buch Sport bei Epilepsie von Dühl, Torbecke und anderen bei der Stiftung Michael. Unbedingt bestellen, im Schreibtisch haben, in der Sprechstunde oder als PDF, weil man kann Risiken abschätzen. Man kann sagen, in diesem besonderen Fall ist doch viel mehr möglich, als man erst dachte. Und wenn man das nicht macht, dann wird man den Jugendlichen nicht gerecht. Und die sind eben keine kleinen Kinder mehr, die einfach nur machen, was Mama, Papa sagt. Man fördert dieses Risikoverhalten und diese ja dann auch manchmal ja auch gefährdende Abgrenzung fördert man unter Umständen durch unnötige Verbote. Und da bin ich ganz bei dir, Uli, das muss mit Zeit besprochen werden und nicht mal eben. Und natürlich ist es schön, wenn im Arztbrief Verhaltensregeln bei Epilepsie stehen, finde ich toll, aber wenn da immer derselbe Stempel drunter ist, dann ist was falsch. Ja, dann ist was falsch, sondern das ist was, was wir individuell prüfen müssen und besprechen müssen. Nicht, und Reiten ist ein Gefahrensport, ja, bei Kindern, bei Jugendlichen und bei Erwachsenen. Ja, glauben Sie, irgendein Mädchen hört auf zu reiten, weil ich die aufgeklärt habe, aber sie geht ja so gern und so etwas nicht. Und wir dürfen auch nicht, wir sind nicht der Richter, wir sind nicht die Polizei, sondern wir geben Empfehlungen. Und gerade bei den Jugendlichen geben wir den Jugendlichen selbst die Empfehlung. Nicht den Eltern, den Jugendlichen die Empfehlung. Und was die draus machen, das haben nicht wir in der Hand. Aber wir tragen eben auch nicht die Konsequenz.
Herr Dr. Bast, wie steht's denn eigentlich um die berufliche Perspektive? Das ist ja auch ein Thema, was junge Erwachsene vermutlich umtreibt. Also die Frage, welchen Beruf kann ich denn ergreifen? Gibt es Einschränkungen? Worauf muss ich achten?
Ja, also das ist tatsächlich ein Riesenthema und sollte auch von uns bei den Gymnasiasten, die mit 18 vielleicht noch in der Schule sind oder gerade Abitur machen, auch mit denen besprochen werden. Also ist mir klar, Pilot wird keiner. Ja, also Sie können nicht Berufspilot werden, wenn Sie mal einen Anfall hatten. Das ist einfach ausgeschlossen. Das ist ja eine einfache Antwort. Was wir erleben ist, dass viel zu häufig gesagt wird, geht nicht. Auch wenn die zur Arbeitsagentur gehen, im schlimmsten Fall sogar vom Reha-Berater. Das sind die Menschen bei der Arbeitsagentur, die tätig werden bei chronischen Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Schwerbehindertenausweis haben, dann kriegen Sie gut Zugang zum Reha-Berater. Der steht Ihnen aber auch ohne Schwerbehindertenausweis zu. Also das ist nicht daran gekoppelt, das wird manchmal so suggeriert, ja, dass man dann das nicht, nein, das steht einem zu. Aber selbst da passiert es, dass gesagt wird, ja, Sie haben ja Epilepsie oder du hast ja Epilepsie, das geht alles nicht. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und da ist es wichtig, dass wir frühzeitig auch wieder, also vor dem Schulabschluss, fragen, Mensch, ist doch toll, dass du jetzt da den Hauptschulabschluss schaffst oder die mittlere Reife, was sind denn die weiteren Pläne? Mal fragen, wo liegen denn die Interessen zum Beispiel für einen Ausbildungsberuf? Und dann gibt es zig Berufe, die sind völlig unproblematisch. Ja, alles im Handel, alles Kaufmännische, da gibt es keine Einschränkungen. Und dann gibt es eben die Berufe, die handwerklich sind, mit Maschinen zu tun haben oder dem Führen von Fahrzeugen zu tun haben, wo es tatsächlich Einschränkungen geben kann, bis dahin, dass ein Beruf gar nicht möglich ist. Da gibt es von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, DGUV, gibt es sehr, sehr schönes Material, wo Beispielberufsgruppen, sehr viele Berufsgruppen aufgeführt sind. Was bedeutet das, wenn ich eine Epilepsie habe? Und es hängt dann ab vom Beruf, aber auch von der Aktivität der Epilepsie. Jemand, der anfallsfrei ist, seit 2 Jahren unter Therapie beispielsweise, kann sehr, sehr viele Berufe ausüben. Das hängt wirklich davon ab. Nicht, der wird nicht am Atomkraftwerk alleine die Aufsicht haben können. Aber ja, das ist, glaube ich, wichtig. Auch da wieder, was wir eben schon gesagt haben, nicht ein Pauschal, ist doch egal, mach mal. Und ein pauschales Nein, sondern genau hinzugucken. Die Jugendlichen fragen dann, soll ich denn sagen, dass ich Epilepsie habe, wenn ich mich um eine Ausbildung bewerbe? Ich würde immer empfehlen, ja. Ich würde immer empfehlen, ja. Wenn die anfallsfrei sind, auch dazu zu sagen, ich bin gut behandelt, bin anfallsfrei. Wenn sie einen Schwerbehindertenausweis haben, auch sagen, ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Manche Arbeitgeber schätzen das auch sehr, wenn jemand, der sonst völlig fit ist, dann die Quote erfüllt, ja. Das müssen Sie ja alles nicht. Sie müssen nichts angeben. Sie müssen weder sagen, dass Sie krank sind, noch müssen Sie sagen, ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Aber es schafft eben das Vertrauen. Ich weiß dann auch, ich habe einen Arbeitgeber, einen Ausbilder, der das mitträgt. Und wehe, es passiert ein Anfall wieder erwarten, doch bei der Arbeit und keiner wusste, dass die Epilepsie ist. Ich meine, dann ist das Vertrauensverhältnis weg. Das muss man sich überlegen. Der zweite Aspekt ist aber vor allem, kann ich dann meinen Beruf auch ausüben? In der Ausbildung können Sie fast, da können Sie Zimmermann werden mit Epilepsie. Ja, der Ausbilder, der, wenn der das nicht so ganz versteht, der nimmt den rein und da passiert dann auch nichts. Nur aber wenn Sie dann selber arbeiten wollen, ja, dann gibt's Probleme. In der Ausbildung können Sie von der Säge XY wegbleiben. Da schafft man das drumherum, die Ausbildung zu machen. Aber wenn Sie dann im Beruf sein wollen, dann klappt's eben nicht mehr. Ich sage dann den Jugendlichen, überleg dir das. Wenn doch ein Anfall passiert in 5 Jahren, dann kannst du je nach Umständen vielleicht 3 Monate oder 1 Jahr nicht Auto fahren. Das ist traurig, das ist schlimm. Aber dann geht's weiter. Aber wenn du den Beruf verlierst, wo du alles rein investiert hast, du hast einen Kredit aufgenommen, eine kleine Wohnung gekauft und kannst nicht mehr arbeiten, das Risiko einzugehen ist unter Umständen zu hoch. Und da eine gescheite Beratung zu machen, ist wichtig. Das können Schwerpunktpraxen gut, aber auch da, Uli, du machst das super toll, aber für viele ist es einfach auch gar nicht möglich, weitgehend zu beraten. Die Arbeitsagentur kann helfen, nicht immer, muss ich feststellen, aber kann helfen. Die Epilepsieberatungsstellen, da bist du ja in Bayern, da hast du es gut, da gibt's die, im übrigen Bundesländern sporadisch, die können helfen, sonst aber auch durchaus an Epilepsieambulanzen, Epilepsiezentren wenden, die da auch diese Beratung, Epilepsie und Beruf vornehmen können. Teilnahme an Schulungsprogrammen haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt ja Schulungsprogramme für Kinder und genauso für Erwachsene und auch für Jugendliche, ist unglaublich hilfreich, weil auch den Jugendlichen, die vielleicht etwas gedankenloser sind, da nochmal vermittelt wird, Epilepsie betrifft das ganze Leben, ob ich anfallsfrei bin oder nicht. Und da aber eben auch gemeinsam mit anderen betroffenen Perspektiven aufgezeigt werden, gemeinsam überlegt werden, wie gehen wir denn um in so einer Situation. Das ist unglaublich hilfreich. Ich sage nicht, dass das jeder braucht. Ja, also es gibt auch wirklich Leute, die selbstständig sind, wo alles gut läuft. Aber das kann auch sehr hilfreich sein, wenn man da schwierig orientiert, sich schwierig selbst orientieren und selbst organisieren kann.
Was würden Sie beide denn sagen, was ist die wichtigste Message, die Sie Eltern oder Erziehungsberechtigten ganz allgemein mitgeben wollen würden, um das Erwachsenenwerden mit Epilepsie zu unterstützen? Vielleicht Herr Dr. Bettendorf, Sie zuerst.
Also ich glaube, Erwachsenwerden ist immer spannend und schwierig und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir unsere Patienten mit einer chronischen Erkrankung dabei vielleicht sogar besser beraten und führen können als die Kinder und Jugendlichen, die irgendwelche Schwierigkeiten haben, von denen keiner richtig weiß. Also ich glaube, dass das insgesamt schon auch ein Vorteil ist, dass man eine gute medizinische Anbindung hat und dass man eben auch für diese schwierige Phase viele Anlaufstellen hat, die der Herr Bast jetzt gerade eben nochmal erwähnt hat. Also die Epilepsieberatungsstellen in Bayern helfen da sehr. Es gibt Selbsthilfegruppen, die sind eben nur für Erwachsene. Also hier in unserer Region gibt es keine Selbsthilfegruppe für Kinder, aber die für Erwachsene, die funktioniert ja ganz gut. Ja, es gibt Elterninitiativen, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen und da kriegen die Jugendlichen eigentlich nochmal Angebote, wenn sie bereit sind, sie wahrzunehmen und das auch hören wollen, die ihnen vielleicht ohne eine chronische Erkrankung gar nicht zur Verfügung stünden. Schwierig ist es immer, aber ich glaube, wir sind da und das Problem oder die Aufgabe, die wir haben, die Patienten da zu betreuen, wird zunehmend wahrgenommen. Wenn man überlegt, was man in den 10 Jahren über Transition gesprochen hat, was es da auf Kongressen für Beiträge gab, wir haben uns dem Thema schon sehr viel mehr gewidmet als früher und ich glaube, dass wir gar nicht so schlecht aufgestellt sind und die Jugendlichen den Schritt schaffen werden in ihrer schwierigen Pubertät.
Herr Dr. Bast, was würden Sie sagen?
Ja, bevor ich zu dem Statement komme, möchte ich nochmal wichtig sagen, alles, was wir hier gesagt haben, gilt im Grunde für kognitiv normal entwickelte Jugendliche mit vielleicht noch begleitenden Problemen und allem. Wir haben hier nicht gesprochen über die schwer- und mehrfach behinderten Kinder, die jugendlich und dann erwachsen werden. Das ist noch eine ganz andere Herausforderung, wo es ja auch um gesetzliche Betreuung geht, wo der Ablöseprozess noch viel, 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 viel schwieriger ist. Und das ist sicherlich ein eigenes Thema, sodass, wenn Zuhörer jetzt an bestimmte Patientengruppen denken und sagen, da haben die ja gar nicht drüber gesprochen, stimmt, haben wir nicht, sondern wir haben jetzt über die gesprochen, die in die Regelschule gehen, die einen Schulabschluss machen. Das ist mir ganz wichtig, nochmal zu betonen, weil auch für die anderen die Pubertät und das Erwachsenwerden eine Challenge ist, ja, und für die Eltern eine Challenge hoch 3. Mein Statement für die Eltern ist, vertrauen Sie Ihrem Kind, Ihrem jugendlichen Kind. Vertrauen Sie dem. Sie haben Ihr Kind stark gemacht. Sie haben alles das mitgegeben, was Sie konnten als Eltern. Wir haben eine lange Zeit häufig schon zusammen verbracht. Wir haben unterstützt, wo wir können, und haben Sie doch auch Vertrauen. Und natürlich gehen mal Dinge schief, aber die sind bei uns auch schief gegangen. Sondern haben Sie da Vertrauen in Ihr Kind? Ich vermeide das Wort Kind dann beim Zusammensein, sondern in Ihren Sohn, in Ihre Tochter. Ja, haben Sie Vertrauen, unterstützen Sie, aber lassen Sie auch machen. Ja, und das fängt, mein Tipp ist, wenn ich Patienten an meinen Erwachsenenkollegen hier, Erwachsenen-Neurologen-Kollegen weitergebe, dann sage, pass auf, da machen jetzt nicht Sie den Termin, da klopft Ihr Sohn oder Ihre Tochter, also du, oder ich sag halt du, bis die bei mir weggehen, ja, du klopfst da an, du gehst rein und sagst, ich mache den Termin, ich habe die und die Epilepsie und ich möchte jetzt hier weiter behandelt werden. Also so einfach stärken, Selbstständigkeit stärken und den Eltern einfach klar machen, sie müssen jetzt auch Vertrauen haben, dass ihr Sohn, ihre Tochter die Verantwortung übernehmen kann.
Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Einblicke und die vielen Informationen, die Sie mit uns geteilt haben.
Ja, sehr gerne. Das ist immer wieder ein spannendes Thema, auch für uns Kinder- und Jugendärzte.
Sehr gerne. Es ist einfach unser Alltag.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.